Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Einen wunderschönen guten Tag allen Hörerinnen und Hörern von Irrenhaus Unterhaus, dem Fums-Podcast für Liga 2 und 3. Und Ole, wie geht's dir? Wir haben heute einen Gast. Wir sind aufgeregt, denn Sascha Bandermann von Magenta Sport ist heute bei uns zu Gast. Freust du dich schon?
Ja, auf jeden Fall. Für mich das Spielfeldgesicht der dritten Liga. Magenta Sport jedes Wochenende. Ist er bei uns in den Stadien unserer Lieblingsliga und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass er nach einem ereignisreichen Wochenende, er war ja wieder unterwegs, jetzt am Montag bei uns ist und wir ihn ganz viel fragen können über unsere Herzensliga.
Ja, die Nervosität, die teile ich auf jeden Fall auch und ja, ich freue mich auf das kommende Gespräch mit ihm und wir wünschen euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt viel Spaß bei der Folge mit Sascha Bandermann.
Viel Spaß und bleibt gesund. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie eben schon angekündigt, haben wir heute einen Gast in unserer Sendung. Den dürften viele von euch wahrscheinlich kennen. Er ist nämlich das Gesicht vieler Sportarten für Magenta Sport, unter anderem für die dritte Liga, hat aber auch noch ganz viele andere Projekte berichtet über Eishockey, über Darts und für Magenta Sport auch noch über Basketball. Wer jetzt noch nicht weiß, wer es ist, ja, dem kann man auch nicht mehr helfen. Wir freuen uns ganz doll darüber, dass er heute da ist. Jan-Erik, unser Gast heute, Sascha Bandermann von Magenta Sport. Moin, Sascha.
Ja, moin, grüß dich, Jungs.
Hi. Ich habe eben schon so ein bisschen angerissen, dass sich deine Welt nicht so wie unsere rein um Zweit- und Drittliga-Fußball dreht, sondern du auch noch ein paar andere berufliche Tätigkeiten bzw. Hobbys hast. Erzähl uns mal, was machst du so, wenn du nicht gerade auf den Plätzen der Drittliga-Vereine rumstehst?
Ja, also es stimmt schon, ihr habt das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich bin natürlich nicht wirklich monothematisch unterwegs, das ist korrekt. Und das eigentlich, seit ich Fernsehen mache. Ich bin übers Tennis zum Fernsehen gekommen, wenn man so will, und habe aber ja seitdem echt diverse Sportarten gemacht. Eishockey, Basketball, Darts, Boxen, Leichtathletik, Football war schon mal dabei, Volleyball, Rugby, auch mal Handball. Also ich habe mich da echt durch sehr, sehr viele Sportarten durchgearbeitet und bin jetzt natürlich momentan beim Magenta Sport letztlich nur in Anführungszeichen auf drei Sportarten begrenzt mit Eishockey eben der dritten Liga und auch Basketball. Aber mache zwischendurch eben auch immer noch mal, wenn es irgendwie Sinn macht, auch für Events andere Sportarten. Habe da totalen Spaß dran, auch diese Vielfalt echt zu leben. Ja, und jetzt zwischendurch eben auch mal als riesengroßer Podcast-Fan zwischendurch auch noch ein paar Podcasts mit den Kollegen Basti Schwele und Rick Goldmann, den Eishockey-Podcast, der auch über Magenta produziert wird. Und mache ich nebenbei noch Just for the Fun of It, einen Darts-Podcast mit zwei Kollegen und macht großen Spaß. Und wenn ein Podcast Irrenhaus Unterhaus heißt, ja, mit so einem lässigen Markennamen, da muss man natürlich beim Interview dabei sein, ist klar.
Großartig. Ja, das freut uns sehr.
Ja, du hast gerade gesagt, du machst ganz viel. Ich frage mich immer, wie schaffst du es da up to date zu bleiben? Bist du, also ist es auch einfach so deine Leidenschaft oder musst du dich auch wirklich manchmal zwingen, okay, ich habe jetzt auf meinem Timetable steht jetzt das und das für diese Woche, deswegen muss ich mich jetzt mit dem Team befassen, mit der Liga, oder machst du es einfach und es ist eher so ein Hobby, was für dich netterweise zum Beruf geworden ist?
Ja, letztlich ist es das, was du zuletzt angesprochen hast. Ne? Irgendwann ist diese Sportleidenschaft und für mich als Ex-Leistungssportler irgendwann mal zum Beruf geworden, logisch. Aber mittlerweile ist es natürlich eine komplett andere Welt. Ich mache das, weil es mein Beruf ist, weil ich natürlich einen Beruf ausüben kann, mit dem ich ein bisschen Spaß habe. Aber es ist natürlich nicht immer nur Spaß, da würde man ja auch lügen. Na klar, du musst dich zwischendurch eben auch mal knallhart auf irgendwas vorbereiten, was nicht so mir nichts, dir nichts, dir entgegenfliegt. Das ist dann irgendwie der normale Berufsalltag. Mhm. Und es ist natürlich schwerer geworden im Vergleich zu vor 10 Jahren, möchte ich mal sagen, ne? Mit Familie, Kindern, Hund und es sind so viele Baustellen, ja, privater Natur, dass diese 1000 News, die einem da in allen Medien heutzutage um die Ohren fliegen, auch nicht immer ankommen. Ja? Und da musst du natürlich dann immer nochmal nacharbeiten und das ist dann ja viel Recherche. Aber das ist natürlich auch mal eine Frage, welche Sportart machst du gerade? Wenn du die erste Liga machst, dann liegt vieles natürlich einfacher da, weil dann machst du mal kurz, keine Ahnung, die Bild auf und schon hast du irgendwie die 3-4 Schlagzeilen, die du brauchst. Bei anderen Sportarten musst du da durchaus schon ein bisschen tiefer gehen und es dir auch manchmal einfach zusammensuchen und eben auf den entsprechenden Portalen dann finden. Ja.
Ja, du hast gerade das schon ein bisschen angerissen. Du kommst selber aus dem Leistungssport, hast lange Tennis gespielt, beziehungsweise in deiner Jugend und sogar sehr erfolgreich. Wenn man dich ganz einfach googelt und deine Profile bei der ATP anschaut, dann sieht man, dass du sogar mal in der Weltrangliste geführt wurdest. Absolut Wahnsinn. Wie ist es dazu gekommen, dass du vom Leistungssport überhaupt in diese ganze Sport-Medienwelt gekommen bist? Also was hat da bei dir den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt dahin und nicht mehr Leistungssport? Waren es Verletzungen oder?
Also erstmal muss man sagen, die Kunst ist nicht auf die Weltrangliste zu kommen. Das ist schaffbar.
Okay.
Aber da so einigermaßen nach oben zu kraxeln, das ist natürlich dann irgendwann schwer bei mir. Ich bin dann irgendwann mal 300 hängen geblieben. Ja, und wenn du dann irgendwann auch feststellst, ja, dieser letzte Step gelingt halt vielleicht nicht so, wie du es dir wünschst. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich in diesen Qualifikationsturnieren, auch bei den Grand Slams, irgendwann dann immer hängen geblieben bin und mich dann irgendwann entschieden habe, okay, gibst du dem Ganzen jetzt nochmal 3-4 Jahre oder probierst du mal was anderes aus? Und ich bin dann eben darauf gekommen, was anderes auszuprobieren. Und dann bin ich halt eigentlich durch einen puren Zufall beim Fernsehen gelandet. Also das geht ja manchmal ganz schnell. Ich habe Sportbetriebswirtschaft studiert und habe dann mich mit, ja, eigentlich einer gewissen Lässigkeit um Praktika beworben bei Premiere Sky, also damals ja noch Premiere. Mhm. Ja. Da kannte mich dann durch Zufall der Patrick Wasserzieher, der die Praktikanten verwaltet hat. Bei dem kam ich auf den Tisch, der hat früher bei mir in der Tennis-Bundesliga zugeschaut und meinte dann, okay, komm doch mal vorbei. Dann habe ich das gemacht, 3 Monate. Dann kauften die gerade Tennisrechte ein, als ich da vor Ort war. Und Tom Bartels, der damals noch bei Sky war, meinte dann zu mir, hey, das wäre doch was für dich. Ich gehe jetzt mal zum Chefredakteur und sag, dass du hier ein ehemaliger Tennisprofi sitzt. So einen wie dich brauchen wir jetzt. Und dann ist da eins zum anderen gekommen. Und dann habe ich halt als Freiberufler angefangen. Bin witzigerweise direkt um die Welt geflogen für die Tennistour. War lustig, weil irgendwie habe ich dann da weitergemacht, wo ich als Tennisspieler aufgehört habe. Nur auf der anderen Seite. Und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Dann bin ich erst als Freiberufler da ein bisschen eingestiegen, hat man mir ein Volontariat angeboten. Und nachdem ich das gemacht hatte, habe ich dann einfach freiberuflich als Moderator gearbeitet, weil irgendwelche Menschen irgendwann festgestellt haben, ah, wenn der in der Kamera spricht, es geht einigermaßen unfallfrei, dann lassen wir das jetzt mal machen.
Ja. Wie einfach ist dir da der Wechsel gefallen? Also du hast dann ja die Seiten gewechselt gewissermaßen. Wie einfach ging das für dich, dass du da reingekommen bist dann in diese neue Rolle?
Ja, am Anfang war das schon ein bisschen spooky, weil ich natürlich in der Hauptsache zu Beginn mit Tennis angefangen habe. Und zu der Zeit habe ich natürlich dann einfach, weil der Transfer irgendwann dann relativ schnell ging, viele Spieler interviewt und auch Menschen interviewt, auch Verantwortliche, mit denen ich vorher zu tun hatte, teilweise gegen die ich sogar selber noch gespielt hatte. Das ist dann immer am Anfang ein bisschen komisch, aber natürlich auch ein super Vorteil, weil die Menschen sofort wissen, okay, dem kann ich jetzt nicht irgendeinen Schmarrn erzählen, weil der weiß ungefähr, worum es geht. Wenn man so eine Sportart so inside-out kennt, wie das bei mir im Tennis der Fall ist, dann ist das natürlich super cool, weil man einfach sehr viel dann in den Beruf transferieren kann. Nicht zu nerdig werden darf, weil man muss ja immer denken, dass da Leute zuhören, zuschauen, die natürlich nicht jetzt so den Insight haben. Und deshalb muss man es ja auch immer dann fachgerecht rüberbringen für alle. Und das war eigentlich am Anfang eher die Schwierigkeit. Aber waren lustige Begegnungen dabei, absolut. Wenn du dann auf der Bank auf einmal sitzt und musst einen interviewen, von dem du weißt, dass du ihn eigentlich vor 2 Jahren noch weggemacht hast. oder eben eine riesen Klatsche bekommen hast, beides ist ja der Fall logischerweise, dann ja. War das schon ganz witzig, ja.
Wahnsinn. Okay, aber jetzt mal vom damals ins Jetzt. Aktuell, genau, hast du schon erzählt, bist du für Magenta Sport unterwegs, machst dort sehr viel Vielseitiges, aber natürlich auch unter anderem die Moderation von Drittliga-Duellen. Und auch diesen Samstag warst du unterwegs, dieses Wochenende,
ja,
wenn ich mich nicht recht täusche, in München an der Grünwalder Straße. Und hast das Spiel 1860 gegen Waldhof Mannheim moderiert.
Münchner Schützenfest gesehen.
Genau.
Und eine Gala von Sascha Mölders.
Ja. Bevor wir darauf eingehen, thematisch aufs Spiel, interessiert mich nochmal, auch als, oder uns beide als angehende Sportjournalisten oder möchte gern Sportjournalisten später, wie läuft eigentlich so ein Arbeitstag von dir ab, wenn du jetzt irgendwie Bescheid bekommst, okay, nächstes Wochenende München, Mannheim, wann beginnt deine Vorbereitung, wann bist du dann am Spieltag auf dem Platz, wann finden Interviews statt, also ich fände es spannend, wenn du mal so ein kleinen Einblick gibst, wie so dein Moderatorenalltag aussieht.
Ja, ich kann mal vorneweg schicken an alle, die das hören. Leute, denkt nicht immer nur, Fernsehen und sowas ist total geil. Es ist auch manchmal einfach nur ein ganz normaler Beruf. Viele stellen sich da echt vielleicht Dinge vor, die gar nicht so sind, auch wenn es, das kann ich definitiv sagen, deshalb mache ich es ja auch gerne, schon deutlich mehr Spaß macht als viele andere Dinge, kann ich mir vorstellen. Zumindest geht es mir so. Aber Scherz beiseite, das ist auch dann irgendwann nur eine klassische Recherche. Ich beginne, je nachdem, wie ich auch privat aufgestellt bin, so 2-3 Tage vorher eigentlich mit der Recherche, mit verschiedenen Themen, die ich versuche abzuarbeiten. Wir bekommen ja meistens auch so gewisse Infomappen. In der dritten Liga ist das zumindest im Fußball möglich. Das heißt, das sind Factsheets, wo verschiedene Themen draufstehen, verschiedene Ideen, was man vielleicht auch moderativ oder im Kommentar einbinden kann. Da sind sehr viele Statistiken drin und da gilt es eigentlich, das rauszufiltern, was jetzt wesentlich ist für das Spiel und für den Spieltag. Mhm. Dann telefoniert man gelegentlich auch mal mit dem Pressesprecher der entsprechenden Mannschaften, um sich vielleicht da nochmal ein Update zu holen. Wie sieht es mit der Verletzung von XY aus? Was habt ihr vor? Habt ihr vielleicht jetzt gerade in der Weihnachtszeit noch irgendein Special oder irgendwas, was vielleicht als Anekdote, als Geschichte rund um das Spiel, mal abseits von dem, was auf dem Platz dann passiert, noch nett sein kann, was den Zuschauer vielleicht noch interessieren kann? Und vor Ort ist es natürlich ein bisschen schade mittlerweile. Es hat sich sehr geändert aufgrund der Corona-Problematik. So diese Trainer-Talks nochmal kurz vor Ort, die fallen halt weg. Klar kann man das auch vorher übers Telefon regeln, aber es ist natürlich super nett, wenn du einfach nochmal am Spielfeldrand, am Pitch direkt mit einem nochmal eine Stunde vorher ein paar Infos raussaugen kannst, mit dem Sportdirektor nochmal ein bisschen quatschen kannst. Das ist ja auch Socializing, das gehört auch dazu. Ja. Und das ist eigentlich das, was mir momentan nebst Fans am meisten im Stadion eigentlich fehlt. Aber sonst ist es auch einfach nur ein normales Abarbeiten von Themen. Und da gilt es halt, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, in der Hauptsache darauf zu achten, dass dir da nichts durchrutscht, weil wir machen ja 20 Vereine. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt mich nur um zwei Vereine kümmere, natürlich mehr um die im Raum hier in München, aber logischerweise kommen Auswärtsmannschaften hinzu und dementsprechend musst du halt eigentlich über alle 20 möglichst viel wissen und das gestaltet sich natürlich dann oft als nicht so einfach, weil ich jetzt auch mal in die Situation komme, dass ich eine Mannschaft betreue, die jetzt gegen 60 spielt oder vielleicht gegen Türkgücü spielt, die ich dann auch live noch nie gesehen habe. Und dann musst du natürlich auch viel Videomaterial reinschauen. Du hast ja die Plattform, wo du dir bei Magenta Sport alle Spiele nochmal angucken kannst und dann versuchst du so den Reingang ins Spiel zu finden.
Du bist jetzt seit Ende der 90er in diesem ganzen Game drin. Wie hat sich seitdem so die Beziehung zwischen Journalist und Sportler oder Verein verändert? Also ich ich habe das Gefühl, ich meine, wir sind ja sehr kurz beide jetzt irgendwie erst in diesem ganzen Zirkus und stehen ja auch im Moment eher noch daneben, als mittendrin zu sein. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn ich mit Journalisten spreche, die schon ein bisschen länger dabei sind, die sagen sie immer so, ja, früher war die Kommunikation viel einfacher, da hatte ich die Nummer von XY und konnte mit dem einfach reden und musste nicht autorisiert werden von der Pressestelle, und die ganzen Vereine haben jetzt durch ihre sozialen Plattformen auch ein Eigeninteresse an ihren Inhalten und möchten gar nicht mehr, dass das alles über die Kanäle geht, jetzt zum Beispiel Magenta oder halt andere TV-Sender. Siehst du das auch, also hast du da auch eine negative Entwicklung so gemerkt als Moderator, oder denkst du einfach, ja, okay, das ist halt der Lauf der Zeit und man muss sich daran anpassen?
Ja, der Lauf der Zeit ist es auf jeden Fall, und ihr werdet von mir jetzt auf keinen Fall hören, sowas wie früher war alles besser, weil A, denke ich dann, scheiße, bin ich alt, und B, ist das irgendwie immer so dieses typische Nörgeln über Situationen, die sich verändern. Es verändert sich alles. Natürlich ist es sehr schnell gegangen in den letzten Jahren in den Medien, das ist klar. Das wisst ihr dann auch noch deutlich besser, weil man dann vielleicht auch noch anders damit aufgewachsen ist, als ich das jetzt bin. Na klar, habe ich angefangen in den Medien, scheiße, echt schon 20 Jahre her? Mist, okay. Wo die Situation eine andere war, logisch. Aber der Grund zum Beispiel, warum ich auch Sportarten betreue oder gerne betreue, wie Eishockey, wie Basketball oder auch die dritte Liga, ist natürlich auch der, dass dort das Arbeiten schon ein anderes ist als jetzt in der ersten Liga. Also ich verstehe Reporter, die sagen, ja klar, ist das heutzutage nicht mehr so möglich, dieser direkte Dialog, der Austausch mit diesen absoluten Superstars in der ersten Liga. Und das mag ich halt. Die Leute in Sportarten wie Basketball oder Eishockey sind natürlich deutlich anders gestrickt, weil sie es gar nicht anders kennen und weil sie auch natürlich einen viel größeren Zwang haben, sage ich mal, Interviews zu geben oder sich auch mal ins rechte Licht zu stellen. Von daher ist es ein anderes Arbeiten. Das muss man schon sagen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das schlechter geworden ist. Es ist vielleicht schwieriger geworden, super Geschichten exklusiv zu haben. Das könnte ich vielleicht so zusammenfassen. Aber sonst vom Arbeiten her für mich, ich stelle mich dahin, sag hallo, im Zweifel steht ein Interviewpartner neben mir und dann frage ich den, ne? Aber so für Leute, die vielleicht auch am Spielfeldrand danach, Zweitverwertung, wenn du nicht der exklusive Fernseh- oder Medienpartner bist, das kann auch mal schwer werden. Auf der anderen Seite gibt es so viel mehr Möglichkeiten heute, weil sich viele Medien dazugesellt haben. Guck mal, wir machen gerade einen Podcast. Ja, super. Ja. Ich finde, gerade bei den jungen Sportlern, die haben Bock auf Podcasts, weil die es selber konsumieren, die wissen, was es für ein Medium ist, die wissen, dass man da auch mal ganz anders labern kann und es nicht so stringent ist, oh Gott, was muss der jetzt in 2 Minuten 30, wie ich Interviews oft führen muss, sagen, sondern du hast eine schöne Plattform, kannst lange quatschen, kommst ganz anders auch mal an Menschen ran. Also ich finde es zum Beispiel, was das betrifft, sogar ein Vorteil heutzutage. Auch wenn viele Pressesprecher mal sagen, oh Gott, diese ganzen Podcasts, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich das alles kontrollieren soll. Ja, dann kannst du es halt ab irgendwann nicht mehr kontrollieren. So ist es.
Ja. Ja, jetzt am Wochenende, wir haben es eben schon mal kurz gesagt, warst du in München in der Nachbarschaft gewissermaßen im Einsatz bei 1860 gegen Waldhof Mannheim, hast dort ein 5:0 von den Münchnern gesehen. Wie hast du das Spiel gesehen und wie schätzt du den TSV 1860 in diesem Jahr ein?
Ja, das Spiel war natürlich verhältnismäßig früh entschieden, muss man sagen. Ich war überrascht, dass zum einen Mannheim mir nicht so richtig parat schien für das, was die Löwen angeboten haben, nämlich relativ zügig, echt früh drauf zu gehen, gut zu pressen, sehr aggressiv, gerade schon in den Anfangsminuten zu spielen. Das hätte man sich denken können. Vermutlich haben sie sich auch gedacht, die Mannheimer, aber sie waren auf keinen Fall irgendwie darauf eingestellt. War eine mega Mölders-Show, muss man sagen. Also,
ja. Stimmt, ich habe gerade die Bildschlagzeile geliefert.
Bitte?
Mega Mölders-Show, hast gerade die Bildschlagzeile geliefert, gefühlt.
Ja, sehr schön. Ja, das war wirklich klasse, weil ich diesen Typen halt auch so cool finde. Und wenn man den auch so beobachtet auf dem Platz, wie der so mit seinen Mitspielern umgeht, ob alt, ob jung, das ist schon echt geil zu sehen, weil der immer noch so glüht und auch stinksauer ist, wenn was nicht funktioniert. Ja, geiler Kicker einfach, der der dritten Liga super gut tut und der natürlich momentan, ich glaube jetzt mit 9 Saisontoren, den Löwen mega gut tut. Ich habe, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass 5-0, damit war Mannheim ja noch echt gut bedient. Ich kapiere nicht, was bei Mannheim los ist, wenn du 25 Tore schießt, aber nur 3 davon auswärts, I don't get it. Also wie das so 2 Gesichter haben kann, ist mir unbegreiflich. Selbst wenn du schlecht spielst, musst du ja nicht 5-0 verlieren.
Ja, stimmt. Ja, Trainer Patrick Glöckner hat, glaube ich, hinterher gesagt, dass es so 2 Spiele im Jahr gibt, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll zu analysieren und er dieses Spiel da verorten würde. Und das kann man auf jeden Fall so sehen. Ja, und nochmal zu Sascha Mölders. Ich finde ihn auch sehr authentisch und sympathisch. Hat man auch, glaube ich, bei dir im Interview hinterher gesehen, dass er da auch einfach ganz auf dem Boden der Tatsachen ist und das einfach so locker wegmoderiert. Und sympathischer Kerl, finde ich.
Ja, wobei, weil ihr auch gefragt habt, da habe ich die Frage auch nur halb beantwortet, wo ich die so sehe, gerade die Löwen. Es ist natürlich immer das Thema, dieser dünne Kader, und da ist Mölders ein Riesenthema. Was passiert, wenn sich Sascha Mölders verletzt? Bisher hat die Mannschaft noch kaum Verletzungen gehabt, die hatten noch keine Corona-Probleme, großer Natur, kann dich auch immer mal treffen. Und dann haben sie, finde ich, mit diesem Kader echt ein Riesenproblem. Ja? Du hast so eine Achse so mit Steinhardt, Wein, Dressel, Mölders, möchte ich jetzt mal rausheben. Und einen guten Trainer, finde ich. Ne? Also ich glaube schon, dass der Kölner der richtige Mann am richtigen Ort ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, kann der Verein mit den Ansprüchen so von Michael Kölner mithalten? Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ist zwar schön alles ruhig im Verein, aber weiß der Verein eigentlich von innen, was er will? Also der Verein als solches. Da habe ich manchmal noch so die Fragezeichen stehen. Deshalb glaube ich, dass die Löwen schon eine gute Rolle spielen werden, aber ich sehe sie nicht auf den Top 3.
Okay.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch, also das ist ja bei vielen Vereinen, also auch in der zweiten und dritten Liga so, dass manchmal der Anspruch, den der Verein so aus Tradition und Vergangenheit hegt, nicht mehr mit dem realistischen Leistungsvermögen der aktuellen Mannschaft so übereinstimmt. Ja. Und ich finde auch bei 1860 sieht man das so ein bisschen. Die haben jetzt, glaube ich, vorher 5 Spiele nicht gewonnen. Hatten, glaube ich, einige Unentschieden davor das Spiel verloren und haben dann auf einmal wieder so eine Explosion. Und in dem Spiel davor, was sie gewonnen hatten, das war ja auch, glaube ich, das Viererpack von Dennis Dressel, das war ein 6-1-Sieg, explodieren sie auch. Also sie beweisen irgendwie immer, also in der bisherigen Saison so tröpfchenweise, dass sie eigentlich ein Spitzenteam sind, aber haben dann halt streckenweise immer wieder diese Aussetzer. Kannst du dir erklären, woran das liegen könnte?
Ja, vielleicht sind auch die Spiele, über die du gerade geredet hast, nämlich das 5-0 und auch das 6-1 gegen Halle, vielleicht sind das ja die Aussetzer, im positiven Sinne natürlich.
Ja,
Und deshalb guckst du irgendwie drauf und dann sind wir ja auch so als Kommentatoren und Moderatoren, sagst du sofort, oh, die stärkste Offensive der Liga, überragend. Ja, nur nimm diese 2 Spiele, die wir gerade angesprochen haben, schon mal raus und dann guckst du, okay, eigentlich dann doch relativ normal. Mal hier 2, ja auch mal 3, aber eigentlich immer ein Tor. Also es ist jetzt nicht so, als wenn sie alles kaputt schießen im erfolgreichen Sinne. Aber ich glaube, das ist ja das Problem, über das man immer in dieser Liga reden kann, positiv wie negativ. Du hast keine Ahnung, was in 3 Wochen passiert. Also kann auch sein, dass die Löwen in 4 Wochen oder sagen wir mal nach der Weihnachtspause auf einmal ganz anders durchstarten, dann sind sie wieder Erster. Glaube ich jetzt nicht, ist nur mal einfach so beispielhaft gesagt. Du kannst über eine Mannschaft reden und sagen, 6 Spiele, 7 Spiele oder seit 8 Spielen nicht gewonnen und weiß ich nicht, nur 3 Punkte geholt. Das kann dann in 4 Wochen später so komplett anders wieder sein. Und das ist das Verrückte, auch für uns. So, du redest eigentlich immer nur über den Status quo. Das ist ulkig in dieser Liga, muss man echt sagen.
Ja, ulkig ist auch, dass dann so Mannschaften wie Saarbrücken oder Verl auf Platz 2 und 3 noch stehen zumindest. Also Saarbrücken hat da jetzt auch eine kleine Durststrecke, zumindest ergebnistechnisch. Und Trainer Lukas Kwasniok hat gestern auch nach der Niederlage gegen Bayern 2 gesagt, dass er auch kaum eine Mannschaft bisher in dieser Liga gesehen hat, die einfach so durchmarschiert. Also jede Mannschaft, ob es jetzt 1860 ist oder ob es Saarbrücken ist oder sogar auch Dresden, die jetzt gerade auf Platz 1 stehen, aber auch schon andere Spiele abgeliefert haben, hat eben manchmal Spiele, wo dann nicht gepunktet wird. Und das macht eben genau diese Liga aus. Aber nochmal zu Saarbrücken und Verl. Wie erklärst du dir besonders Verl, dass die da oben stehen? Wir haben da jetzt auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen. Gerade Verl können wir uns irgendwie nicht so richtig erklären. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, ist ganz witzig. Ich habe die, und das ist jetzt auch wieder das, was ich am Eingangs meinte, ich habe die noch nicht live gemacht und noch nicht live gesehen. Ja, ich sehe natürlich, dass immer was passiert und habe mich dann auch gefragt, das gibt's doch gar nicht. Also das ist ja jetzt, ich meine, wir sind jetzt schon beim 16. Spieltag und die haben noch die Nachholspiele und du denkst dir, okay,
eben,
ja. Heißt jetzt nicht, dass man ihn automatisch gewinnt, das ist ein Trugschluss, das zu denken, aber selbst wenn du nur 2 Punkte holst, ja, aus diesen Spielen, ist das ja immer noch eine unglaubliche Bilanz. Ich glaube, es hat natürlich vor allem einfach mit dieser Eingespieltheit zu tun, mit dieser Ruhe, die da vor Ort herrscht. Da ist keiner hektisch, dass jetzt irgendwie die dritte Liga die Riesenaufgabe ist. Die wissen, dass das eine Riesenaufgabe ist, aber die denken auch nicht, wir marschieren durch. Und das ist auch keine Vorgabe von irgendwas, was immer bei diesen Traditionsvereinen immer sofort gerufen wird, wo ich immer echt kotze und denke, ja. Leute, ja. Ist doch völlig egal, wie euer Clubname ist. Vergesst es. Du musst dich mit der sportlichen Aufgabe auseinandersetzen und mit 19 anderen guten Vereinen, die möglicherweise übrigens alle ihre Ideen haben, ob sie nicht vielleicht mal irgendwann mal aufsteigen wollen. So, und das hat nichts damit zu tun, ob du irgendwie vor 333 Jahren mal deutscher Meister warst. Und das ist etwas, was ich echt hasse, so in der Berichterstattung, muss ich ganz deutlich sagen. Oh, jetzt spielt der Traditionsverein gegen den Traditionsverein. Nee. Es geht darum, bist du gut gerade oder bist du nicht gut? Ja? Das andere ist nice to have, als Geschichte drumherum zu erzählen.
Aber, das sagst du hier dem Richtigen auf jeden Fall.
Ja, ich will damit nur sagen, ich habe oft so das Gefühl, da ruhen sich so viele aus. Und es geht eben darum, gute Arbeit zu machen. Ne? Das trifft auch alle zu. Also ja. Und um das nochmal abzurunden, Ferl hat offensichtlich einen richtig guten Coach. Man darf sich also nicht gewundert haben, warum der FC Bayern diesen Capretti mal haben wollte. Da steckt wohl was hinter und auch das ist natürlich ein wichtiges Indiz, um diesen Club bisher zumindest so zu verstehen.
Ja, ja. Das haben wir auch schon letztens mal gesagt, das ist ja eigentlich bei dem Kader, der ja nun wirklich eigentlich von den Namen her ein Regionalliga-Kader ist einfach, mit nicht so viel Erfahrung auf höherem Niveau, natürlich auch zu einem Großteil dann an dem Trainer liegen muss, der seine Mannschaft dann so einstellt, dass sie auch eine Liga höher einfach mithalten können.
Ja, ich habe das auch, ich habe die Folge auch gehört, wo ihr darüber gesprochen habt. Man bereitet sich ja vor, logischerweise, ne? Also, wie hat Günther ja auch gesagt, ein guter Moderator ist in erster Linie gut vorbereitet, der Rest kommt dann irgendwann. Und dementsprechend, klar, tue ich mich ja auch schwer und gucke, okay, den Namen, den habe ich auch noch nicht so oft gehört, wo kommt der eigentlich her? Da musst du dich auch ein bisschen reinarbeiten. Aber das heißt ja nicht, dass die im System eines Coaches, ja, ihre Aufgabe nicht verstehen. Und das ist ja etwas, was viele Vereine suchen, ja, so ein perfektes System und dafür eben die entsprechenden Spieler zu haben. Klappt manchmal. Dynamo Dresden zum Beispiel ist gerade ein gutes Beispiel. Die haben auch am Anfang ihre Schwierigkeiten gehabt, haben dann mal das System umgestellt. Jetzt haben sie sogar im Spiel, im Sieg, jetzt am letzten Spieltag, nochmal die Kette wieder auf Viererkette umgestellt. Also man sieht, wenn da ein Coach eingreift, und offensichtlich das richtige Rad dreht, funktioniert das. Also von daher denke ich übrigens ganz nebenbei, Dresden, das ist meine Ansage, wird den Platz 1 nicht mehr verlassen.
Oh, hier, das wollten wir dich eigentlich erst am Ende fragen, aber okay, wenn du das schon meinst, dann nageln wir dich darauf fest und kommen dann nochmal im Mai auf dich zurück. Bin gespannt.
Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht, bis hier das Ergebnis.
Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. Aber Schweine hat er, wenn man dazu geht.
Ja, jetzt unter der Woche begegnen sich mit Ingolstadt auf Platz 4 und Rostock auf Platz 6 eben mit Rostock, ja, so eine Mannschaft, die ja auch ein bisschen von der Geschichte lebt, hohe Ansprüche hat. Mhm. Und ja, was erwartest du da? Siehst du eventuell bei Ingolstadt, also die haben ja jetzt am Wochenende nicht gespielt, waren spielfrei, weil das Spiel gegen Zwickau abgesagt wurde. Siehst du da ein paar Parallelen vielleicht zu 1860? Weil da ist auch so ein bisschen Licht und Schatten bisher.
Bei Ingolstadt meinst du?
Ja.
Ja, ich finde Ingolstadt schon auch so stark, dass ich mal ganz stark dann auch davon ausgehe, dass sie in den Top 3 finishen werden. Also alles andere kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die Mannschaft hat so viel Qualität. Also da sind so viele gute Kicker drin. Sie hatten am Anfang, das hat ja dann auch der Coach hier und da mal zugegeben und auch klar signalisiert, dass das ein Thema ist, wo die Mannschaft sich verbessern muss. Ich finde, sie haben am Anfang nicht variabel genug gespielt. Das war dann schon sehr viel Kutschke und nochmal Kutschke. Ja. Mittlerweile, zumindest so von den Spielen, die ich auch live vor Ort gemacht habe, habe ich gemerkt, da ist eine leichte Veränderung drin. Es geht ein bisschen mehr aus dem Spiel raus. Aber auch die werden natürlich, da kann der Oral machen, was er will, ihre Krisen haben. Ja. Und das ist ja die einzige Frage, da haben wir ja gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen, die einzige Frage in dieser Liga, wer bleibt eigentlich ruhig? Ja, wer ist der kühlste Kopf? Denn so ein bisschen Auszeit, nochmal bis auf Dresden, die klammere ich jetzt mal aus, wird sich da gefühlt für mich jeder nehmen. Und dazu gehört auch Ingolstadt. Aber ich finde trotzdem, dass sie vom Kader her so gut aufgestellt sind, dass sich das irgendwann absetzen wird da oben, ganz sicher. Also absetzen jetzt immer vor dem Hintergrund, dass wir dritte Liga machen, und absetzen können auch nur zwei Punkte sein.
Ja. Ja, im letzten Jahr ist es ja auch schon bitter für Ingolstadt gewesen, nur ganz knapp in der Relegation an Nürnberg gescheitert und auch kurz vorher erst den direkten Aufstieg noch aus der Hand gegeben. Also ganz bitter. Und
ja, also das ist ja auch ein Erfolg. Punkt, ne? Das musst du erstmal rauskriegen aus den Köpfen, ne? Egal wie viel da noch da drin sind, aber selbst wenn es nur 5 sind, ja, das ist etwas, was so in dem Verein jetzt drinsteckt. Das ist auch ein Pfund, ein Rucksack, den du erstmal loswerden musst, und ich glaube, dass sie das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für Ingolstadt nicht zumindest wieder in der Relegation endet. Vielleicht ja dann auch mit einem positiven Ausgang. Aber ich finde, sie haben einen guten Keeper. Ja, damit fängt es schon mal an. Ich finde, dass sie hinten mit Buntic, dass sie in der Verteidigung ordentlich aufgestellt sind. Die haben mit Marcel Gauss einen herausragenden Spieler, finde ich, der mir sehr, sehr gut gefällt, weil viele Qualitäten spielerisch, aber auch ein Kampfschwein, der kann sich auch echt reinbeißen. Und die Offensive übers Mittelfeld, ich meine, du hast teilweise diese Beißers dieser Welt auf der Bank sitzen. Ne?
Oder auch Stendera am Anfang ja sogar auch.
Ja, Marc Stendera, genau. Klar, der hatte auch noch aufgrund der Vorgeschichte vielleicht noch ein bisschen was aufzuholen. Aber das sind natürlich Leute mit Qualitäten und mit Erfahrungen. Boah, da musste erstmal einen anderen Verein finden, der das auffahren kann. Eckhard Ayensa ist ein überragender Spieler. Der hat, glaube ich, jetzt erst 4-mal gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil er lange gefehlt hat aufgrund von Verletzungen. Das ist ein Unterschiedsspieler, wie man immer so schön sagt.
Ja. Du sagst,
da müssen wir Ole mal hier ganz kurz an der Stelle mal fragen. Ole, zitterst du da schon jetzt vor dem Duell dann?
Ja, ich wollte da gerade schon umlenken auf Hansa, dass ich ja auch eigentlich vor jeder Saison denke, oh ja, hier, der Kader, der passt ja aber auch mal, und jetzt kann man auch wieder mal oben mitspielen. Mhm. Und gerade was Sascha eben gesagt hat, in Rostock ist es natürlich so, dass, also der Verein hält sich jetzt mittlerweile wenigstens ein bisschen zurück, aber ich weiß, vor 2 Saisons war dann auch, also ist eigentlich immer das Ziel so, ja, hier Aufstieg, und es wird immer vor der Saison ausgerufen, meistens aber auch so, ja, in den nächsten 2 Jahren Aufstieg, und das ist aber auch schon seit 10 Jahren jetzt so, dass in den nächsten 2 Jahren der Aufstieg erfolgen soll, und bis auf letzte Saison war Hansa in den letzten 10 Jahren nie wirklich bis zum Ende im Aufstiegskampf, und ich glaube, dass da so ein bisschen das Problem ist, dass halt der Verein der Erwartungshaltung, die sich daraus ergibt, dass sie ja meistens in der Hinrunde dann auch ganz gut mithalten und dann auch immer so, ja, zumindest im oberen Tabellendrittel stehen zur Winterpause, dass dann der Verein da, glaube ich, ja, weiß ich nicht, psychisch dran zerbricht irgendwann und diesem Druck nicht mehr standhalten kann, weil ja Rostock, wie gesagt, ist halt auch eine sehr, sehr emotionale Stadt. Ich glaube, da kann halt kein Spieler mal so rumlaufen, ohne dass er irgendwie angelabert wird und so, ja, hier schießt, und auch so ein bisschen unangenehm immer so, die Leute sind ja sehr direkt da oben, dann so, ja, hier, Pathy, schieß mal nächste Woche wieder mal ein Tor, war jetzt ja 3 Spiele nicht, und ich glaube schon, dass die halt dort auch einfach mitbekommen, wie sehr die Region halt an dem Club hängt und auch Interesse daran hat, dass dieser Club natürlich gut ist. Aber ich glaube natürlich, dass dieses selber auch das so unterfüttern mit, ja, wir wollen aufsteigen, wir haben ein super Team, super Trainer, dass das immer so ein bisschen ungesund ist. Und deswegen gerade nach den letzten Spielen habe ich natürlich Angst oder Respekt vom Gegner Ingolstadt, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass das jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Meppen natürlich wieder unglücklich verloren war und auch das gegen Wiesbaden. Da war Hansa natürlich nicht die schlechtere Mannschaft in dem Sinne, sondern hat halt einfach so grobe Aussetzer manchmal, die dann dazu führen, dass halt Spiele gegen vermeintlich schwächere Teams einfach verloren werden. Und das ist aber so ein Muster, wo ich das Gefühl habe, dass ich das in den letzten Jahren immer wieder so abspiele, und deswegen überrascht es mich leider auch gar nicht mehr. Aber ja, ich würde auch gerne nochmal, ja, Sascha, der jetzt ja nicht die blau-weiß-rote Brille auf hat, dazu befragen, ja, wo du glaubst, ja, wie die Saison für Hansa weitergeht und vor allem jetzt erstmal das nächste Spiel gegen Ingolstadt und wie du den Kader einschätzt.
Nee, erstmal glaube ich, ist ein guter Punkt, was du gesagt hast, dieses Selbstverständnis, was ich jetzt eben auch meinte mit Traditionsverein. Und das klang natürlich jetzt eben sehr negativ. Es ist aber die Kunst ja, das ins Positive zu lenken. Und das, meine ich, muss eine Qualität sein von Vereinen wie Rostock, die so eine Power haben, die so eine Strahlkraft haben, die so eine unglaublich krass coole Fanbase auch haben, ja, die natürlich mehr als andere Vereine auch vielleicht darunter leiden, dass du gerade keine Fans hast, weil das ist natürlich etwas, was dich vielleicht nochmal das ein oder andere Spiel gewinnen lässt, muss man ganz klar sagen. Es ist eine andere Note als bei einem vielleicht durchschnittlichen Drittligaverein, der nicht diese Fanbase hat und vielleicht auch gar nicht das Stadion zum Beispiel hat. Und ich glaube, das ist die große Kunst. Ich finde, dass Jens Hertel das eigentlich gut macht, weil er das auch ruhig, mit verhältnismäßig ruhiger Hand versucht zu moderieren. Aber natürlich bist du bei diesem Verein, dazu gehört auch Rostock, nie unterm Radar. Du kannst nie irgendwas tun, was auf einmal gar keinen interessiert. Und auf einmal, oh, ach du Quatsch, die haben einen neuen Spieler gekauft, gibt's ja gar nicht. Was, jetzt übertrieben gesagt. Es wird natürlich alles fünffach beäugt. Und das erzeugt Druck auf allen Ebenen. Und da brauchst du sowohl im verantwortungsvollen Bereich oder im verantwortlichen Bereich den entsprechenden Umgang damit und eben auch Spieler, die das abkönnen. Natürlich hast du eine andere Drucksituation, wenn du mit Hansa Rostock irgendwo aufläufst und weißt, eigentlich müssten wir mal langsam wieder in die zweite Liga kommen. Dafür brauchst du die entsprechenden Spieler. Ich finde, dass der Kader sehr gut ist. Gut, einige Verletzte, aber es ist trotzdem ein starker Kader. Und jetzt hast du von den letzten 8 Spielen auch nur 2 gewonnen. Das ist natürlich dann nicht das, was als Output da stehen soll. Ich habe eben gesagt, das wisst ihr genauso gut wie ich, in dieser Liga passiert es eben mal, dass du 2 Spiele nicht gewinnst, dass du vielleicht auch gegen Meppen verlierst, auch wenn du besser warst und ausgekontert wirst, wie auch immer, oder dass du auf einmal gegen Mannschaften verlierst, die unten drin stehen. Weil übrigens stehen da unten drin ja auch, keine Ahnung, Lautern und Magdeburg und Vereine, von denen du Duisburg, von denen du eigentlich glaubst, wenn du normal gegen die spielst, oh, da sind wir aber kein Favorit. Ne? Ja. Jetzt ist es aber so, du fährst dahin und denkst, okay, gegen Duisburg darfst du jetzt nicht verlieren. Aber das sind trotzdem gute Kicker dabei. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, aber ja, ich meine, du kennst die Jungs ja dann auch viel besser als ich, aber ich finde, sie haben eine relativ solide Abwehr. Ja, vielleicht passiert da ab und zu dann doch zu viel, aber allein auch so offensiv, wenn ich jetzt das auf letzte Spiel gucke, Bahn, Farona Pulido, du hast vorne für Hook, also das ist schon, weiß nicht, dann kam glaube ich noch Butzen rein, oder? Also
er ist gerade verletzt.
Ach, der Littger, war?
Littger, komm, ja, aber auch Littger und Breyer waren genau, die beiden Offensiven, die noch kamen, ja.
Ja, dann hast du natürlich die Problematik dann noch mit der Karte, also ich könnte es nicht festmachen, woran es liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer kam noch? Breyer kam, glaube ich, noch, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Also überleg mal, du kommst mit einem Breyer noch um die Ecke. Das zeigt ja eigentlich schon, dass du da Qualität hast, die eigentlich zumindest für Top 6 reichen muss. Und danach, finde ich, ist es eben genau ein Wabonspiel. Da hängt es an so viel, ob du da durchstartest oder nicht. Ich sehe sie nicht eben als Top 2-Team. Aber ich glaube schon, dass sie die Qualität haben müssen, da auf der 3 einzulaufen mit der Kogge.
Aber haben sie die Qualität, Ingolstadt zu ärgern? Das will ich jetzt nochmal wissen.
Ja, natürlich haben sie, also ich meine, das weiß ja Ingolstadt genauso, dass das eine bockstarke Mannschaft sein kann. Ich würde da nicht mich festlegen wollen, wer das gewinnt. Ich glaube, dass vielleicht sogar Hansa den kleinen Vorteil hat, Mensch, okay, zu wissen, wir müssen, aber wir haben jetzt auch nicht den Druck, in der aktuellen Situation, weil so schlecht ist es ja nicht um die bestellt. Das brauchen wir, da braucht man sich ja nur die Tabelle angucken und sehen, wie nah das immer noch beieinander liegt alles. Ist ja alles easy. Ja. Und von daher kannst du, glaube ich, taktisch es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, und vielleicht eben zu dem übergehen, wie du die Partie gegen Meppen verloren hast. Ja, und vielleicht eben guckst, dass du eher defensiver stehst und gerade vielleicht so am Anfang auch die Offensivpower von Ingolstadt überstehst. Und da sehe ich jetzt Rostock sogar taktisch vielleicht im Vorteil.
Um das Thema hier nochmal kurz Hansa Rostock abzuschließen, noch ein Unterschied zwischen Ingolstadt und Rostock ist vielleicht auch, das ist ganz interessant, von den genannten Spielern eben ist, glaube ich, Breyer am längsten da. Also bei Rostock ist irgendwie in jedem Sommer der komplette Kaderumbruch zu sehen. Und bei Ingolstadt hattest du ja eben selber gesagt, das ist noch eine eingespielte Truppe, auch von letztem Jahr. Das ist vielleicht ein weiterer Unterschied. Und auch das Thema leeres Stadion ist eben wahrscheinlich bei so Mannschaften wie Kaiserslautern, Magdeburg, Duisburg vielleicht auch ein Grund, warum es eben nicht so gut läuft. Gestern hat nämlich auch Kwasniok bei Saarbrückens Niederlage gesagt, dass er bei der Kommunikation auf dem Platz die Mannschaft jetzt dazu anhält, nochmal von hinten zu pushen, weil das sonst eben auch das Stadion mit übernimmt. Also es ist einfach für solche Mannschaften noch schwieriger und noch anstrengender, weil du musst ja selber laufen und dann auch noch pushen und brüllen, dass das eben ja auch ein kleiner Unterschied ist, der jetzt dazu führt, dass viele Traditionsmannschaften mit großen Stadien vielleicht auch unten drin stehen.
Ja, das ist ein Punkt, habe ich ja auch angesprochen, aber ich finde, das darf nie eine Ausrede sein. Ne? Also das ist letztlich nicht der Grund dafür, ob du Zehnter oder Dritter bist. Also das lasse ich nicht gelten. Es ist ein Punkt und es ist etwas anderes, wie du als Spieler emotionalisiert wirst, überhaupt keine Frage. Du gehst ja auch vielleicht nach Lautern oder zu diesen Vereinen, weil du denkst, boah, das ist geil, da sind es vielleicht jetzt trotzdem nur irgendwie 15.000, aber diese Hütte da, dieser Tempel da, das hat schon was, da fühle ich mich ja schon wie in einem Erstligastadion, ja klar, aber die Punkte machst du in der dritten Liga und zwar normalerweise an jedem Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag oder manchmal eben auch in der englischen Woche.
Ja.
Okay, nun bist du so nah wie wahrscheinlich kein anderer, der jetzt nicht irgendwie Vereinsmitglied ist, seit Jahren dran an der dritten Liga, ja, wie es nur geht. Hast du wahrscheinlich auch schon ziemlich viel erlebt. Uns interessiert irgendwie, gibt es eine besondere Situation, an die du gerne zurückdenkst, vielleicht an ein irres Interview oder an einen Fan, der irgendwas von dir wollte? Hast du da irgendwie was in deinem Gedächtnis, was du gerne nochmal auskramst und was dir ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert?
Ich habe echt auch schon im Vorfeld drüber nachgedacht, weil das ja auch eine Frage ist, die gerne gestellt wird und wo man gerne auch mal was von hört. Natürlich ist mir das passiert im Laufe meiner Fernsehtätigkeit, jetzt gar keine Frage. Ich habe aber jetzt gar nicht so eine super krasse Geschichte am Start. Fans ist sicherlich immer ein Thema, das mal vorne weggeschickt. Ich finde es immer witzig, wie in der Emotionalität oft die Leute vielleicht auch mal runterbrüllen, oh, das hast du wieder falsch gesehen, ne? Und so. Weil sie dann doch vielleicht mitbekommen haben, dass du irgendwie die Elfmeterszene in der Pause ganz anders eingeschätzt hast, weil sie da mit ihren Smartphones stehen und dann doch parallel noch die Pause von Magenta Sport geguckt haben. Und dann gehst du hin auf einmal, ja, so habe ich das ja nicht gemeint. Ne? Dann werden sie immer auf einmal so kleinlaut. Das ist immer ganz nett, wenn man sich mit den größten Schreihälsen auf einmal auseinandersetzt, dass das dann doch im direkten Dialog eigentlich ganz gut geht. Das finde ich immer schön. Weil dann irgendwann kommt man eben, dann bricht man es runter und dann stellt man fest, eigentlich wollen wir ja nur alle guten Fußball sehen. Ist mir denn sonst noch passiert? Also was zumindest eine aktuelle Drittligamannschaft betrifft, damit sind wir nochmal kurz bei Hansa Rostock. Ich habe mal, da waren die allerdings, glaube ich, damals in der zweiten Liga, eine Geschichte von Hansa Rostock anmoderieren müssen, damals noch bei Bundesliga aktuell bei Sport 1.
Ja.
Und ich habe das Wort Rostock nicht rausbekommen. Jetzt fragt mich nicht, warum. Da denkt man, was ist denn mit dem los? Ich habe Rostock gesagt.
Oh.
Und zwar viermal hintereinander. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist einfach so gekommen. Und du hast ja logischerweise ja auch die Regie und den Leiter der Sendung auf dem Ohr mit deinen Ohrstöpseln. Und ich habe natürlich die komplette Regie lachen hören. Die sind zusammengebrochen, weil ich es beim ersten Mal nicht rausbekommen habe. Dann habe ich wieder versucht, es anzumoderieren, habe nochmal Rostock gesagt. Beim dritten Mal habe ich es wieder nicht rausbekommen. Und dann sitzt du da ja und bist die ärmste Sau in so einem Studio, weil du nicht weißt, was gerade für eine Sprachlähmung bei dir eingesetzt ist. Und dann habe ich gesagt, so passt auf, jetzt kommt der Nachrichtenüberblick und ich habe genau 2 Minuten Zeit, das Wort nochmal neu zu lernen. Und habe es dann, nachdem dieser Bericht zu Ende war, noch einmal korrigiert und auch geschafft. Aber das sind so Momente, wo du denkst, ey, Alter, was ist denn hier los? Was ist das für einen Aussetzer, aber passiert halt zwischendurch mal.
Ja, glaube ich. Ist das auch, ich meine, du bist ja jemand, der selber auch ziemlich aktiv ist in den sozialen Netzwerken. Bekommst du da auch manchmal Kritik oder Lob? Oder
Ja, selbstverständlich. Sogar ein sehr aktuelles Beispiel, mit dem ich mich irgendwie nach dem Spiel bei 1860 gegen Mannheim auseinandergesetzt habe. Ich reagiere ja auch schon. Ist ja nicht so, als wenn ich das jetzt nutze und sage, es mir dann völlig egal, was die Leute schreiben, sondern ich versuche da dann auch schon zu antworten. Meist natürlich auf eine lustige Art und Weise, weil man auch so ganz oft so Druck rausnimmt von Menschen, die meinen, sie müssten jetzt da irgendwie super kritisch einem was auch immer um die Ohren pfeifen, wo ich immer so denke, Leute, also A, mache ich gewisse Dinge nicht absichtlich, B, nein, ich bin nicht gegen deinen Verein, C, nein, ich versuche einfach nur neutral meinen Beruf zu machen. Ist dann oft so in dieser Fanbrille oder durch die Fanbrille für viele anscheinend nicht möglich. Wenn man dann aber mal zurückschreibt, ist das auch wie im direkten Dialog dann auch schnell wieder eingeordnet. Aber ganz interessanter Fall. Ich habe bei dem Spiel in der Halbzeitpause einen Teaser, also einen Hinweis anmoderiert für das kommende Spiel, Lautern gegen 60. Und da wird unter anderem von einem Kollegen ein kleiner Bericht eingespielt, wo er sich unterhält mit den Berichterstattern zweier großer Portale. Mhm. Das ist einmal der Betze Brennt und einmal die Blaue 24. Jetzt habe ich das, weil das so in unserem Text stand, wir kriegen dann für sowas ganz oft so Hinweise, wie man diese Berichte anmoderieren soll. Sonst leider nicht, aber bei dem entsprechend dann schon, weil es ein Programmhinweis ist, damit man da eben auch keinen Fehler macht. Und da stand halt Fanportale. Und dann ging es los auf Twitter, wie ich denn auf die Idee kommen könnte, diese eine 60er-Seite als Fanportal zu beschreiben. Das ist ja alles andere als ein Fanportal, wo ich mir dann so denke, ja, ist das jetzt ein Thema, über das man sich so groß aufregen muss? Aber dann ist natürlich klar, der Fan an sich, für den ist das aus irgendeinem Grund eben ganz anders. Jetzt haben die Löwen auch eine ganz besondere Fanbase, auch klar. Aber sie verstehen dann ganz oft nicht, dass ich ja einfach nur meinen Beruf mache und weder da jemanden diskreditiere noch sonst irgendwas. Und das ist ganz oft auch so, dass, was ich bei den Fans manchmal schade finde, dass sie die andere Seite oft nicht sehen. Ja. Also ich versuche ja nur, ein Spiel neutral zu beobachten. Ich bin weder Fan in dem Fall von 60 noch von Mannheim. Und ich weiß im Zweifelsfall übrigens auch nicht, was da gerade im Forum bei wem auch immer los ist. Das interessiert mich übrigens auch gar nicht. Ja, weil wenn ich das auch noch machen würde, dann würde ich gar nicht mehr schlafen und hätte auch gar kein Familienleben. Also will einfach nur sagen, so diese kleinen Dinge, die oft so Fans sehen, ja, sie sind für die schon wichtig, aber sie sind in der grundlegenden Berichterstattung manchmal übrigens nicht so wichtig.
Ja. Ja, bei den 60ern musst du auch ganz besonders aufpassen. Yvonne Mölders, ich glaube, das war vor so 4 bis 6 Wochen, hat da einen Kollegen von dir vom BR, glaube ich, richtig in die Mangel genommen, auch in irgendeinem Facebook-Kommentar, und sich darüber aufgeregt, dass der BR zu unparteiisch war und sie sich ein bisschen mehr die 60-Brille gewünscht hat.
Ja, das ist ja okay, das kann man ja auch mal äußern. Das ist ja auch spannend, dann macht das auch noch jemand, den man kennt, und dann hat das einen gewissen Traffic bei Social Media. Ja. Aber mal irgendwann alles runtergebrochen, alles cool. Und ich habe auch schon mal einen Spruch gemacht über Sascha, weil er dann vielleicht 0 oder sagen wir mal 800 Gramm zu viel mit sich vorne rumträgt. Ja, habe ich auch schon gemacht. Als er noch einen Ball über die Torlinie drücken will, da sage ich, Mölders war schon früher über der Torlinie als der Ball. Und war natürlich bezogen auf sein Gewicht. Hey, der Typ ist gut, ne? Aber deshalb kann man da ja mal einen Spruch drüber machen. Und ich vertrage auch Jokes, und macht genug falsch. Also von daher alles gut. Aber ja, das wird dann oft so hochgehangen. Da denke ich mir immer, Jungs, beruhigt euch mal wieder. Das ist alles nur Sport.
Das stimmt. Ja, Sascha, wir würden gerne zum Abschluss dieser Folge noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar, jetzt ist es ja so, dass die dritte Liga ja immer so ein bisschen DDR-Oberliga-Flair mit sich brachte. Also immer viele Ostvereine, jetzt haben wir auch noch Dresden, Rostock, Halle, Zwickau, um nur einige zu nennen. Und wir haben uns hier so ein kleines Spiel ausgedacht und ich würde dich vielleicht mal bitten,
Du hast es dir ausgedacht, ich bin noch, ich weiß noch gar nicht, was der Game Master hier...
Genau, was du vor uns bist involviert jetzt als Gegner sozusagen von Sascha. Deshalb würde ich euch beide einfach mal darum bitten,
Glückwunsch auf jeden Fall schon mal.
Fragen zu beantworten. Und zwar habe ich hier so ein paar Namen. Das Ganze funktioniert so. Ich stelle euch drei Vereinsnamen vor, lese die vor. Und einen davon gab es oder gibt es in Wirklichkeit. Die anderen beiden sind ausgedacht. Und jetzt geht es für euch darum, den richtigen zu erraten. Oder vielleicht müsst ihr auch nicht raten, wenn ihr es wisst.
Okay.
Mhm. Okay. Dann würde ich mit der ersten Frage beziehungsweise den ersten drei Vereinsnamen beginnen. Und zwar will ich wissen, welchen davon gibt es oder gab es wirklich? BSG Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda ist der erste. Dann BSG Demonstrant Rote Zeche Lößnitz. Und drittens BSG Funktionär Braunes Eisen Dessau.
Uiuiui.
Ja, Mensch, das hört sich...
Ist also, alles realistisch eigentlich?
Das Gute ist, das Spiel funktioniert schon mal nicht mit reinbrüllen, weil so schnell hat keiner eine Lösung.
Stimmt.
Das ist, es hört sich, ich auf jeden Fall auch Props an dich für die zwei ausgedachten Namen, die klingen sich ja sehr gut ein.
Also ja, die klangen alle verrückt. Kannst du noch einmal vorlesen?
Ja, mache ich. BSG-Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda. Mhm. BSG-Demonstrant Rote Zeche Lößnitz oder BSG-Funktionär Braunes Eisen Dessau?
Da müsste man halt wissen, wo früher in der DDR halt irgendwelche Werke waren, wo irgendwas abgebaut würde. Demonstrant würde ich, glaube ich, ausschließen. Das glaube ich nicht, dass so ein Team genannt wurde in der DDR.
Dann also doch. Krasse Namen, ey.
Ja, eigentlich schon legendär, dass überhaupt ein Verein so hieß.
Aber ja, genau, das macht irgendwie betroffen, dass da Vereine auch so hießen, aber ja.
Schwarze Pumpe.
Also ich sag mal so, das Einzige, was ich weiß, ist, dass in Dessau gab es früher so eine große Waggonfabrik.
Okay, wegen Eisen meinst du?
Ja, so, und die hießen irgendwas damit, was mit irgendwie dieser Fabrik zu tun hatte. Von daher würde ich das jetzt ausschließen. Da bleiben mir aber immer noch zwei. Ich nehme die schwarze Pumpe. Ich nehme Hoyerswerda.
Ja, war ich auch kurz davor, aber um es jetzt mal hier spannender zu machen, bin ich dann bei Braunes Eisen Dessau. Vielleicht wurden da ja auch die Schienen hergestellt.
Ja, und Sascha, ich gratuliere, du hast es richtig erraten.
Yes!
Die schwarze Pumpe ist richtig.
Die haben in der Oberliga gespielt.
So, 1-0, Break 4, kann nichts mehr passieren. Ich sehe wieder den Satz zu Ende jetzt.
Hier gleich kommt Deuce. So. Und dann Tiebreak.
Ja, sehr gut. 1-0. Gut, dann kommen wir hier zu den nächsten drei Vereinen. Und zwar würde ich dieses Mal gerne wissen, zur Auswahl stehen BSG Tiefbau Eberswalde, BSG Gerüstbau Nordhausen oder BSG Landbau Bad Langensalza. Die Baubranche ist hier vertreten.
Tiefbau Eberswalde, sage ich. Da gab es bestimmt ein Bergwerk.
Das ging schnell.
Ja, lege ich mich jetzt einfach mal drauf fest.
Tiefbau.
Okay.
Tiefbau, Gerüstbau oder was war das dritte?
Tiefbau, Gerüstbau und Landbau.
Landbau.
Aber Tiefbau, also, das gibt es ja eigentlich in jedem, in jeder Stadt.
Ja, stimmt. Boah. Tiefbau ist wahrscheinlich auch überhaupt kein, nicht, da ist ja nicht Bergwerk mit gemeint, sondern eher Unterkellerung.
Komm noch einmal schnell alle durch, dann entscheide ich mich.
Tiefbau Eberswalde, Gerüstbau Nordhausen und Landbau Bad Langensalza.
Gehe ich auf den Landbau im Bad. Kein Plan.
Okay. Und es ist tatsächlich wieder richtig. Lösung C ist richtig.
Oh, was?
Landbau Bad Langensalza.
Ehrlich?
Meine,
ja.
Ich weiß kein Mensch warum, oder?
Ich werde jetzt von meiner Familie aus der DDR enterbt, wenn ich hier nicht noch einen richtig mache. Das ist ja furchtbar.
Ja. Ja, heute heißt der Verein FSV Preußen Bad Langensalza und ja, spielt in der Thüringen-Liga. Nochmal hier, um das abzuschließen.
Ja, das hätte ich auch nicht gewusst.
Okay, und dann haben wir hier die dritten drei, das dritte Trio. Mhm. Zur Auswahl stehen diesmal BSG Hydraulik Schwerin, BSG Karosseriebau Stendal und BSG Umformtechnik Erfurt.
Oh Gott, jetzt würde ich gerne mal meinen Opa anrufen, der weiß nämlich, wo der Trabi gebaut wurde oder sonst irgendwelche Teile hergestellt wurden. Vielleicht.
Wie hieß ja, das Stendal-Ding?
Karosserie Stendal, glaube ich, ne?
Genau, Karosseriebau okay. Stendal, dann gab es noch Hydraulik Schwerin und Umformtechnik Erfurt.
Umformtechnik klingt so abwegig, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass du dir das ausgedacht hast.
Nee. Ich mache wieder out of the blue, würde ich sagen, Schwerin.
Ich sag Erfurt. Schwerin.
Du sagst Erfurt und diesmal ist Ole tatsächlich richtig. Erfurt. Umformtechnik Erfurt. Gab es wirklich, ja. Trägerbetrieb war das Kombinat Umformtechnik Erfurt. Also.
Ja. Super.
Oh Mann. Ja.
Gut. Ein echt coole Namen, ja, aber auf jeden Fall. Hut ab.
Ja.
Mit deiner Kreativität.
Okay. Ja, danke.
2-1
ja,
jetzt?
Ja, 2-1, genau. Oh. Wir können das nochmal ein bisschen ausweiten, theoretisch. Ich hätte hier noch drei internationale ja, Fragen sozusagen. Dann bewegen wir uns weg von der ehemaligen DDR und gehen so ein bisschen weltweit auf Spurensuche.
Dann hau nochmal raus, ja.
Okay. Ich hätte hier im Angebot folgende drei Namen. Club Constantly Hungry, Club Always Ready oder Club Eternally Victorious?
Das weiß ich. Da muss ich.
Und einen gibt's, oder was?
Einen gibt's nur.
Das weiß ich tatsächlich.
Aber einen gibt's wirklich, ja.
Und ich bin auch nicht stolz, woher ich das weiß. Ich war früher Freund der Sportwette und habe da auch gerne mal über den großen Teich geguckt. Und daher weiß ich's, glaube ich. Ich weiß nicht. Sascha?
Dir schon mal einen Namen? Ich lese sonst nochmal vor.
Oh Gott. Ja, geh einmal durch und dann überlege ich, aber ein.
Constantly Hungry,
ja.
Always Ready und Eternally Victorious.
Also eigentlich würde ich jetzt sagen Eternally Victorious, aber ich finde halt Constantly Hungry ist halt überragend. Also von daher, das Sprachbild finde ich am schönsten, da entscheide ich mich einfach für.
Ja, leider glaube ich, kann ich sagen, dass es falsch war. Ich glaube, es ist Always Ready und ich glaube, die spielen in Bolivien, weil ich habe mal, ich glaube, da gibt es auch Vereine, die heißen The Strongest und Club Jorge Wilster Mann und haben so ganz, ganz komische Namen. Aber ich bin mir ziemlich sicher.
Das ist absolut richtig.
Ja,
absolut richtig.
Always Ready aus La Paz, ne?
Ja, genau, aus La Paz, Bolivien.
Ja.
Zweimal bolivianischer Meister sind die geworden.
Ja, und
Scheiße, ich war schon in La Paz. Okay, aber da bin ich nie im Stadion gewesen, offensichtlich. Das ist ja verrückt.
Okay, dann
steht ja, ist auf jeden Fall ganz wild, wie die Vereine heißen.
Steht ja jetzt 2-2. Gibt es jetzt eine Entscheidungsfrage?
Aber ich bin jetzt nur total verwirrt, Leute. Warum heißen die Always Ready? Ich meine, das ist ja jetzt nicht das Land, wo man dramatisch viel Englisch spricht.
Eigentlich nicht, aber vielleicht auch
woher kommt das?
So Sehnsucht. Irgendwie nach dem großkapitalistischen Amerika. Ich weiß nicht, ich kann es mir auch irgendwie nicht erklären. Aber
ja, das weiß irgendwie keiner, das weiß ich auch nicht.
Ja immer, okay, das ist meine Rechercheaufgabe, wenn dieser Podcast endet. Das muss ich checken nachher.
Okay. Ja, sehr gut. Okay, ja, dann 2-2. Damit kommt die Entscheidungsfrage.
Oh, ja.
Würde ich sagen. Und das ist auch mein persönlicher Favorit hier zum Abschluss. Und zwar folgende drei Namen stehen zur Auswahl. Nummer 1, Keramika Kleopatra. Nummer 2, Porzellan Meißen. Und Nummer 3, Terrakotta Beijing.
Ja, das muss ja eigentlich Meißen sein, aber.
Aber das ist. Also, hat das,
das sind wirklich
auch so eine Werkself oder. Schwierig.
Terrakotta.
Kommt Terrakotta wirklich, also ursprünglich aus China? Oder ist es irgendwie Peking bekannt dafür?
Kann ich mir
also
nicht vorstellen, oder?
Ich entscheide mich wieder für den geilsten Namen. Terrakotta finde ich jetzt nicht so cool. Was war das zweite noch? Was andere? Da war noch Kleopatra.
Keramika,
Kleopatra. Genau, Keramika, Kleopatra.
Das wäre ja am besten.
Und ja. Genau, Porzellan, Meißen, ja.
Ja, weil ich glaube, Porzellan, Meißen, das ist ja zu einfach. Da könnte man so... Nee, das ist, glaube ich, von dir ein Fake ist und deshalb gehe ich auf den geilen Namen, auf die Cleo. Auf die Kleopatra.
Ah, Mensch, ja, wär ich eigentlich jetzt auch mitgegangen.
Du kannst ja.
Aber, ja, nee, komm, soll ja einen Sieger geben. Deswegen sag ich Beijing, Terrakotta Beijing.
Du sagst Beijing und
Trommelwirbel.
Keramika Kleopatra ist richtig. Oh. Sascha hat es gemacht.
Jawohl.
Na gut.
Diesen Verein gibt es wirklich.
Wo spielen die denn?
Natürlich in Ägypten. Ja. Wie soll es anders sein? Aus Gizeh kommen die. 2006 gegründet, sind gerade frische Aufsteiger in der ägyptischen Premier League. Oh. Und ja, in derselben Liga spielen auch noch Teams wie Pyramids FC oder National Bank. Also ist eigentlich genauso geil wie in Bolivien. Aber Keramika Kleopatra, also
find ich, das gibt's doch noch nicht mal im Kicker irgendwie unter internationale Ligen, findest du das ja noch nicht mal, du. Ja,
sehr gut. Aber spielt doch immer ein Team in diesem Weltpokal, wo auch Bayern immer spielt, was in Casablanca auch, wo Casablanca jetzt immer teilgenommen hat.
Club-WM.
Genau, Club-WM, ja. Genau, das meine ich. Vielleicht sind sie da ja mal vertreten, dann.
Ja, wir hoffen es, dass da irgendwann mal Kleopatra Keramika vertreten ist.
Aber ich finde es schon geil, wunderbar. Wenn du deine eigene Liga in Ägypten einfach schon mal Premier League nennst. Das ist schon mal so ein Statement, weißt du?
Das stimmt.
Ja, das gibt's nirgendwo.
Die echte. Ja.
USP.
Ja. Ja. Nee,
ja,
okay.
Dann wunderbar. Damit haben wir dich als Sieger hier gekürt, Sascha. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich gebe mich gerne geschlagen.
Ja, also es ist, das kann ich hier sagen, der größte Erfolg meiner Karriere. Und
du bist jetzt
ich mach die Flasche jetzt auf, auch wenn es zu der Uhrzeit, wo wir gerade aufnehmen, noch Mittag ist, aber es interessiert mich gerade einen Scheiß.
Du bist in der Weltrangliste dieses Spiels bei uns im Irrenhaus auf jeden Fall jetzt weiter oben, als du auf der Tennis-Weltrangliste warst.
Und ja, vielen Dank für die Blumen.
Ja, je nachdem, wer noch zu uns in die Sendung kommt, kannst du vielleicht auch lange einen Top-3-Platz verteidigen.
Ja, ich rechne mit dem Aufstieg.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende dieser Folge. Sascha, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei dir für deine Zeit und ja, dass du hier bei uns zu Gast warst. Das hat uns sehr gefreut.
Ja, mich auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Jungs.
Vielen, vielen Dank.